Wir kommen nun zur Predigt, Thomas. Ich finde es klasse, dass du da bist. Ich mag noch für dich beten und auch für uns.
Danke.
Vater, hab du Dank, dass du Thomas wieder zu uns gesandt hast. Hab du Dank, dass du ihm deine Worte aufs Herz legst. Und dass du auch unsere Herzen berühren magst, dass du uns die Kraft gibst, dass wir sie weit machen. Dass du uns einfach aus deiner Perspektive aus bereichern magst. Dass du uns zeigen magst, was bei uns noch nicht ganz passt, dass du uns zurechtweisen magst. Dass du liebende Worte findest und uns die auch jetzt durch den Thomas einfach weitergeben magst. Hab du Dank. Amen.
Amen. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid und dass ihr nicht davor im Café sitzt oder zu Hause auf der Terrasse, sondern ihr hier seid. Mir ist ein Anliegen heute Morgen, ich denke, es ist auch ein Gottesanliegen. Wir kommen Jahr ein, Woche für Woche hier zusammen im Gottesdienst. Man besucht vielleicht Kleingruppen. Man macht verschiedene Dinge, Anführungszeichen, für Gott, mit Gott. Haben wir heute Morgen, wenn wir zusammen sind, ein offenes Herz zu sagen, Herr, ich habe in meinem Leben noch Erwartungen an dich, dass du in meinem Leben, mit meinem Leben, durch mein Leben, du in mir was tun möchtest. Haben wir noch die Erwartung? Ich möchte uns, das ist schön, dass vereinzelt das gesagt wird, ich möchte uns ein paar Sekunden geben, dass wir in die Stille vor Gott kommen und sagen, Herr, in die Erwartung, die Freude, den Wunsch, die Sehnsucht habe ich in meinem Leben, dass das noch geschieht. Und wenn du vielleicht gar keine Erwartung hast, sagst, es ist ja schon alles so eingefahren, eingelaufen, passt schon alles, dann lass dich von Gott, von dem Heiligen Geist fragen, warum ist es so in deinem Leben? Und vielleicht möchte er dich gerade heute Morgen neu erfrischen und beleben und sagen, Gott hat Gutes und Großartiges in deinem Leben vor, in allen Bereichen deines Lebens. Großer, mächtiger Gott, Vater im Himmel, wir kommen zu dir, denn du bist der einzig wahre Gott, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du hast gesprochen und es ist geschehen. Und du bist gegenwärtig auch heute Morgen in diesem Saal. Du bist gegenwärtig hier, Vater, bei den Geschwistern, bei den Besuchern, hier in diesen Reihen. Du kennst unsere Herzen und du bist kein kleiner, sondern ein großer, mächtiger Gott. Du bist kein vergänglicher Gott, sondern ein ewiger Gott. Und Herr, du baust deine Gemeinde, du baust dein Reich und dein Wille geschieht wie im Himmel, auch so hier in Babenhausen, so hier im 21. Jahrhundert in Deutschland und so persönlich auch bei jedem Einzelnen, der heute Morgen hier im Gottesdienst ist. Es ist dein Anliegen, dich zu verherrlichen, dich groß zu machen und dabei uns mitzureißen, mit Freude und Fülle im Heiligen Geist zu beschenken. Und dazu diene auch dieser Gottesdienst zu deiner Ehre, im Namen Jesu. Amen. Amen. Die meisten von euch, denke ich, kennen den Apostel Paulus. Und wenn ihr so über Paulus jetzt nachdenkt, würde ich mal gerne fragen, wer hätte gern so gelebt wie Paulus? Ich werde euch ja jetzt nicht dann Audio-Line, dann was weiß ich, im Internet outen. Deshalb dürft ihr gerne eure Hände heben, sieht ja keiner, außer Gott. Wer hätte gern so gelebt wie Paulus? Okay. Das ist der Punkt. Ihr seid ehrlich, aber dennoch, wenn ihr jetzt wirklich von Paulus lest, in der Apostelgeschichte wird viel von ihm geschrieben, Römerbrief von ihm geschrieben, die Korintherbriefe, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Thessalonicher, Timotheus, Titus, Philemon, vielleicht sogar der Hebräerbrief. Es wird so viel von ihm geschrieben im Worte Gottes. Ja. Er war ein begnadeter, von Gott ausgewählter Jünger und Nachfolger, Bruder Jesu Christi. Und ich denke, wir bewundern ihn. Teilweise werden wir ihn sogar beneiden, wie er gelebt hat. Und dennoch, wie du gerade gesagt hast, dann sagt man, die Situation, Steinigung, Verfolgung, Gefängnis, das und das. Albert Schweitzer, den meisten von euch doch bekannt, war Theologe, Mediziner, Arzt, hat auf einer, wohl so heißt es, auf einer seiner USA-Reisen Studenten gesagt, als sie so fragten, was er für einen Lebensrat geben könnte, hat er gesagt, und ob er jetzt Christ war oder nicht, das will ich dahingestellt sein, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, ich weiß es nicht, aber er sagte, wenn ihr wirklich am Ende eures Lebens sagen wollt, ihr seid glücklich und zufrieden mit eurem Leben, gebe ich euch einen Rat. Er war jetzt menschlich, der Rat, aber ich denke, man kann ihn auch mit der Bibel decken. Er sagte, dann nehmt die ersten 30 Jahre, die euch geschenkt werden, und investiert alles. Lernt, lernt, arbeitet, lernt, lernt, arbeitet. Was ihr könnt. Und die nächsten 30 Jahre, wenn die euch Gott schenkt, gebt euch völlig und ganz hin. Dann gebt euch völlig und ganz hin. Und ich denke, das hat Paulus gemacht. Das hat Jesus gemacht. Er hat alles investiert, alles an Fähigkeiten, Talenten und Gaben. Das hat auch Paulus getan. Er wusste ja noch gar nicht, dass Jesus ihn so begegnen wird auf der Straße nach Damaskus. Aber er hat gelernt, er konnte verschiedene Sprachen. Er war theologisch ausgebildet, er war rhetorisch, er war super drauf. Aber dann, warum war er so und konnte die ganzen Briefe schreiben und so viel erleben? Weil er sein Leben ganz und gar Jesus hingab. Und ich dachte mir auch für mein persönliches Leben und ich denke auch heute in der Gesellschaft, ich weiß nicht alles, da hat der Markus recht mit der Einleitung, die Perspektive macht es. Gott hat seinen Blick, ich habe nicht Gottes Blick. Gott kann mir vielleicht stellenweise zeigen, so und so sieht er es. Aber Gottes Perspektive habe ich ja nicht. Aber wenn man so sieht in diesem Land, wie wenig doch wirklich in meinen Augen, oder zu wenig zumindest, auch geistlich geschieht, wie viele Menschen jeden Tag sterben ohne Jesus Christus im Herzen. Jeden Tag, wir gewöhnen uns dran, werden Kinder abgetrieben. Wir gewöhnen uns dran. Man redet gar nicht mehr drüber. Ehen gebrochen, Menschen ermordet und was weiß ich, an schrecklichen Filmen produziert, an Gewalttaten. Man lebt mitten in dieser Welt. Aber ist das die Perspektive, von der Gott sagt, genau so wollte ich es in Deutschland, so wollte ich es in Bayern, im Unterallgäu, in Babenhausen, in Memmingen? Garantiert nicht. Und ich hoffe, dass Gott uns heute Morgen neu, nicht durch mich, noch nicht allein durch diesen Gottesdienst, aber neu und das jeden Tag neu, ermutigt und begeistert, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, uns noch mehr erfüllen lassen und sagen, ja Herr, ich lasse mich nicht von den Sorgen und Nöten dieser Welt runterziehen, wie es bei dem Gleichnis vom Seemann ist. Von den Disteln, von den Sträuchern, die den Samen nicht aufkommen lassen, weil der Betrug des Reichtums und die Sorgen dieser Welt alles zerstören, in deinem Leben. Und dem Volk Israel ging es genauso in Ägypten in Gefangenschaft. Sie hörten die Stimme Gottes nicht, die Stimme Mose nicht, heißt es, weil sie von Sorgen und Arbeit unterdrückt waren. Und das ist die Stimme des Teufels. Aber Jesus spricht ganz anders. Und deshalb lassen wir uns heute mal einen kurzen Ausschnitt des Lebens von Paulus nehmen. Paulus hat auch Höhen, aber auch viele Tiefen erlebt. Und wir lesen da in Apostelgeschichte 23, finde ich ja wirklich schön, dass da kommt der Neffe, spricht der Sohn von der Schwester von Paulus und sagt, ich habe gehört, dass sich da Juden, überzeugte, man würde heute sagen Fundamentalisten, Radikale, geschworen haben, sie werden nichts mehr essen, sie werden fasten, bis sie Paulus getötet haben. Am besten auf dem Weg aus dem Gefängnis raus. Das wird dem Felix, dem Statthalter, gemeldet. Der sorgt dafür, dass er nach Caesarea kommt, nach Caesarea, dem Zentrum der Provinz Judäa. Und er wird dort sicher hingebracht und sitzt dort ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, Wochen, Monate, 2 Jahre im Gefängnis. 2 Jahre im Gefängnis. 2 Jahre im Gefängnis. Wenn du Situationen in deinem Leben hast, nicht nur 2 Wochen, 2 Monate, vielleicht sogar schon 20 Jahre, möchte Gott dich heute ermutigen, gib nicht auf, gib nicht auf. Gott sieht dein Gefängnis, er sieht deine Not. Er sieht die Situation und manches lässt Gott zu. Aber es heißt nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Das heißt das Ganze gar nicht. Denn nach 2 Jahren lesen wir, dass dann ein neuer Statthalter kommt. Und zwar in Apostelgeschichte 25. Ein neuer Statthalter, es war nicht mehr der Felix, sondern der Festus. Der wurde von Rom gesandt, es soll kommen nach Judäa und schon nach wenigen Tagen hat er schon gesehen, also das ist ihm alles zu viel, vor allem die Geschichte mit dem Paulus. Und die Herausforderung war die, Das Römische Reich versuchte ja sozusagen zu herrschen in der Region, aber es gab so viele radikale Juden, die gesagt haben, nein, das lassen wir uns von Rom nicht bieten. Andere gab es Mitläufer, anderen war es völlig egal. Und Paulus war in der Situation, wir müssen uns vorstellen, war im Gefängnis, das war ja kein Gefängnis wie hier in Deutschland, wirklich in einem Loch, 2 Jahre, und er wusste gar nicht, Gott, was geschieht mit meinem Leben, was geschieht? Und irgendwann wird er rausgerufen, der neue Statthalter ist da, Festus genannt, Portius Festus, und er wusste gar nicht, was soll er machen mit dem Gefangenen. Ihm wurde nur übergeben von Felix, seinem Vorgänger, kümmer du dich jetzt drum, ich weiß gar nicht, was soll man mit dem machen. Der beruft sich auf den Kaiser, sprich auf Nero, und er will nach Rom gebracht werden, aber ich weiß gar nicht, was man da sagen soll dem Kaiser. Stehe ich ja völlig blöd da, sagt der Statthalter, der eine dem anderen. Der Festus, der neue Statthalter, lässt ihn rufen, redet mit ihm, und so schenkt Gott Gelegenheit, dass Paulus einem Statthalter von Jesus, von Gott, von der Rettung, Heilung und Erlösung berichten darf. Amen. Das erleben auch heute noch Menschen im Gefängnis im Iran, in Nordkorea, in vielen Staaten. Deshalb wünsche ich uns keine Gefängnisse, keine Gefangenschaft für Christen, keine Frage. Aber Gott kann so Situationen gebrauchen, dass du plötzlich vor Richtern stehst, vor Anwälten, vor Folterknechten und du gefragt wirst nach der Hoffnung deines Lebens. Und das erlebt Paulus, er steht dann, das lesen wir in Kapitel 25, wird er gerufen vor Agrippa und Festus. Und der Herodes Agrippa, das heißt auch Agrippa der Zweite, war ein Urenkel von Herodes dem Großen. Das sage ich euch deshalb, dass ihr die Familiengeschichte seht. Der Urgroßvater war Herodes der Große, bekannt durch den Kindermord, den Säuglingsmord in Bethlehem. Dann hat er einen Enkel gehabt. Es war der Herodes, von dem ihr lest in der Apostelgeschichte, dass er Jakobus töten ließ und Petrus ins Gefängnis werfen ließ, wo Petrus dann übernatürlich befreit wurde. Aber dieser Herodes wurde, weil er sich so ermessen hat, Gott gleich sein zu wollen, mit gewaltigen Worten, wurde von Gott geschlagen und von Würmern zerfressen. So steht die Reihenfolge, erst von Würmern zerfressen und dann gestorben. Das sage ich euch deshalb, weil jetzt steht dieser Agrippa der Zweite da, hat einen Urgroßvater mit dem Bethlehem-Mord auf dem Gewissen. Hat einen Großvater, der Johannes den Täufer enthaupten ließ. Hat einen Vater, der Jakobus töten ließ und Petrus ins Gefängnis wirft. Und jetzt steht er da vor Paulus. Versteht ihr, das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Geschichten, die auch du und du und du die ihr in eurem Leben erlebt, vielleicht ist es nicht gerade auf königlicher Ebene, nicht auf politischer Ebene, aber in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft. Auch da sind Menschen mit Vorgeschichte, mit Prägung, mit Ereignissen, mit Tanten, Onkels, Verwandten, Eltern, Geschwistern, die auch etwas erlebt haben. Und deshalb sagt auch Paulus dann zu Agrippa dem Zweiten, ich danke dir, Festus, auch dem König, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, und er nennt ihn sogar edelster Festus, ich danke dir für die Gelegenheit, dass ich von meinem Leben erzählen darf. Ich möchte jetzt erzählen, warum ich hier ein Gefangener bin. Das ist Hoffnung in der Not. Da hat Paulus nicht sagen, oh, 2 Jahre Gefängnis, mir tut der Rücken so weh. Kann ich endlich mal eine Cola haben, was Gescheites zum Essen, dass mir immer richtig gut geht, ich bräuchte eigentlich jetzt Urlaub. Nee, aus dem Gefängnis rausgeschleppt und ich denke, das Licht hat ihn vielleicht geblendet. Die Knochen taten ihm weh. Aber Gott hat ihm die Kraft gegeben und die Weisheit zu sagen, die Chance, die nutze ich. Wenn Festus, der Statthalter, mich fragt und der König Agrippa und die Berenike, seine Schwester, dabei ist, königliche, staatliche Ebene, dann bin ich bereit, von Jesus zu erzählen. Agrippa, und das war seine Schwester Berenike, von denen wird ja auch in den Geschichtsbüchern gemunkelt, dass sie vielleicht Inzest hatten. Natürlich, ich habe dann noch nachgelesen, wenn es stimmt, muss man auch sagen, ob es wirklich so war, sei dahingestellt. Und ich finde es auch toll von Paulus, dass er der Berenike keine Vorwürfe gemacht hat, in der Agrippa diesbezüglich, sondern hat ihn einfach nur von Jesus. Denn wisst ihr, diese Berenike, natürlich kann man sagen, war Kultur, wurde mit 13 Jahren zwangsverheiratet mit einem König, der kurz darauf starb. Von dem wurde sie nicht schwanger, aber von dem nächsten mit 15 Jahren wieder zwangsverheiratet. Und so hat sie einige Ehen durchgemacht. Ich muss sagen, für ein junges Frau ist sie hier schrecklich. Und irgendwann wurde sie die Geliebte eines Kaisers aus Rom. Und Der hat sie dann abgestoßen, weil nach dem Motto, das hat nicht der staatlichen Raison gepasst, wenn man eine Frau hat, die schon viele Männer hatte. Also hat er sie dann abgestoßen und sie war völlig alleine und lebte bei ihrem Bruder. Und dann kamen Gerüchte auf, wie man es halt heute kennt, von sozialen Medien und Zeitungen. Ob es so wirklich war, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass Gott ein Erbarmen mit dieser Frau hatte, mit diesem König, zu sagen, du sollst das Evangelium von Paulus hören. Du sollst es hören, nicht nur Festus, sondern auch du, Agrippa und Berenike. Und sie standen da und Paulus berichtet. Und er sagt, ich bin so glücklich, dass ich endlich sagen darf, warum ich im Gefängnis sitze. Und sagt er, und da hat er nicht geschmeichelt, sondern er hat, ich denke, Paulus war sehr weise. Und das sagt uns auch Gott, seid weise im Umgang mit den Menschen, wenn ihr von Jesus erzählt. Nicht plump, nicht hart, nicht herablassend, sondern voll Weisheit, Güte und Erbarmen. Und er sagt, ich bin so glücklich, König Agrippa, dass ich mich über alles, weswegen die Juden mich beschuldigen, heute vor dir verantworten darf. Vor allem, weil du alle Sitten und Streitfragen der Juden kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Jetzt kommt der König, weil Festus ihn dazu aufgefordert hat. Versteht ihr? Unsere Perspektive sieht so aus. Hoffnungslos, dunkel, keine Chance, mit meinem Lebenspartner, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Verwandten, mit meinem Nachbarn, mit meinem Arbeitskollegen, mit meinen Lehrern, mit meinen Ausbildern, wo auch immer. Das geht schon 10 Jahre so, das geht schon seit Generationen bei denen so. Bringt doch alles. Aber Gott kann dir Situationen schenken. Aus dem Gefängnis, aus der Not heraus und sagen, da, morgen, sei bereit. Die Frage ist nur, haben wir die Hoffnung? Deshalb habe ich zu Beginn die Frage gestellt, haben wir die Erwartung noch? Oder denken wir, es ist alles schon so eingefahren? Herr Jesus, komme bald wieder, hol mich raus aus dem Jammertal, hat doch alles keine Chance. Oder sagen wir, jeder Tag neu soll eine Gelegenheit sein, Jesus zu bekennen, sein Reich zu bauen, seine Herrlichkeit groß zu machen. Für was entscheiden wir uns? Und Paulus berichtet ihm und sagt, dass er ausgebildet wurde bei der strengsten Gruppe der Juden, war ein Pharisäer, ganz, ganz streng. Und wie er dann von völliger Überzeugung hinging, auch auf Befehl und mit der Autorität, mit Schreiben, Sendschreiben der Juden hin, Christen verfolgte, sie ins Gefängnis werfen ließ, sie zwang, dass sie es getan haben, steht nicht da, den Christen Gott zu lästern, abzusagen. Und er stand dabei und schaute sich das alles an, wenn Stephanus gesteinigt wurde, andere getötet wurden. Und wir haben begeistert davon, überzeugt, weil er dachte, das ist der Weg, den Gott will. Und dann geschieht es auf dem Weg nach Damaskus. Es war um die Mittagszeit. Ich meine, ich jammer jetzt schon über 30 Grad und Sonne und denke mir, boah, bin froh, wenn der Herbst kommt. Aber dort in den Tropen, oder sagen wir so in der Mittelmeerregion, in den heißen Zeiten, wenn da die Mittagssonne im Zenit steht und runterbrennt, würde ich mal, ich war nie unten im Mittelmeer, also in Israel, ich vermute, man hat es locker mal 40 Grad, vielleicht sogar noch mehr. Und er war ja auf dem Weg, er war ja nicht irgendwo im Hain, im Wald, sondern auf der Straße. Er hat sogar 50 Grad gehabt, gut über 40 Grad. Die Sonne hat ihn runtergebrannt. Und dann kommt aber das Licht seines Lebens in sein Leben, was diese Sonne in den Schatten stellt. War keine physikalische Sonne, sondern die Sonne des Universums, Jesus Christus. Er erschien ihm und hat die Sonne des Universums in den Schatten gestellt. Und nicht von der Sonne aus dem Universum wurde Paulus geblendet. Nein, geblendet wurde er von Jesus, von seiner Herrlichkeit, von seiner Größe, von seiner Macht und Schönheit. Und dann, das steht nur an dieser Stelle in Apostelgeschichte 26, sagt Paulus, und das finde ich so bewegend, so großartig, sagt er, diese Stimme sprach auf Hebräisch zu mir. Er hat ja viele Sprachen beherrscht, der Paulus. Was mich also berührt ist, Jesus spricht Paulus und dich und dich und dich oder sprach dich und spricht dich jeden Tag neu in deiner Muttersprache. In deiner Sprache, er spricht dich an. Er spricht dich an. In seiner Liebe und Güte spricht dich an und sagt, Paulus, denk nach, was tust du? Was machst du hier? Und Paulus fragt, wer bist du denn? Er sagt, ich bin Jesus Christus, den du verfolgst, weil Jesus sich mit der Gemeinde identifiziert. Und er sagt, Paulus, lass ab davon, wenn du dich ablässt davon, wird der Stachel immer mehr in deinem Fleisch, wird immer mehr dir wehtun und Schmerzen bereiten. Damit war gemeint, dieser Stachel, den die Hirten hatten, zur damaligen Zeit, vielleicht auch heute noch, wenn sie diese Schafe gezogen haben und sie wirklich in die Ordnung reinbringen wollten, dass sie mitkommen, in der Herde bleiben. Und wenn die mich dann gezogen haben, die Schafe wiederum, wurde der Stachel immer tiefer ins Fleisch reingezogen und weiter und weiter. Und deshalb sagte er ganz klar, und das sagt auch Gott uns heute Morgen, jedem Einzelnen, ich kenne nicht jeden, aber er sagt dir ganz klar, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Denn das habe ich oft leider schon erleben müssen. Wenn Menschen die Chance haben, sich zu bekehren, einmal, zweimal, dreimal, und sie entscheiden sich immer dagegen, dass es immer schwieriger wird, irgendwann zu sagen, ja, ich entscheide mich für Jesus. Das ist ein geistliches Prinzip. Denn jedes Mal, wenn du sagst, nein, ich gehe nicht auf die Seite Jesu, sondern stelle mich auf die andere Seite, wird die Distanz zu Jesus größer. Und Jesus ruft dich am nächsten Tag, im nächsten Monat, im nächsten Jahr erneut. Und der Stachel zieht. Und Jesus sagt, komm zu mir, denn der Stachel wird noch tiefer, wird dir noch mehr Schmerzen bereiten. Und du gehst noch mehr auf die Gegenseite. Und der Abstand zu Jesus, zu Gott, dem Vater, wird noch größer. Damit sage ich nicht, dass es völlig unmöglich ist. Denn auch ein Paulus wurde ja gezogen. Aber du machst es dir nicht leichter. Das soll eine Botschaft heute Morgen sein. Das darfst du auch den Menschen, die um dich herum sind, die du lieb hast, die Gott lieb hat, sagen. Es wird nicht leichter zu sagen, ich schiebe die Entscheidung auf. Ich warte noch. Ich gehe meinen alten Stiefel weiter. Ich lebe weiterhin, was weiß ich, in wilder Ehe und wie auch immer. Oder bin unehrlich. Ach, Lügen ist nicht so schlimm, wie auch immer. Das hat nichts mit Moral zu tun. Die Menschen denken gleich erstmal an Moral, sondern es sind geistliche Prinzipien. Will ich dem Willen Gottes gehorsam sein, dem Worte Gottes und seiner Wahrheit, oder will ich weiter mein Ding tun mit allen Konsequenzen? Davor hat Jesus den Paulus gewarnt. Wenn du heute bei diesem Ereignis nicht nachdenkst, wenn du nicht schon zu Stephanus' Steinigung nachgedacht hast, dann spätestens heute, Paulus, wenn du es nicht tust, du wirst noch mehr Schmerzen haben in deinem Leben. Und Gott sei Dank, er ließ sich überführen, ihr kennt die Geschichte. Und um es kurz zu machen, Paulus wurde zu einem, Saulus wurde zum Paulus, weil er ganz und gar sein Leben völlig Jesus hingab. Und das ist die Herausforderung auch unserer heutigen Zeit. Und das sage ich mir selber, das Wort Gottes reflektiert uns immer selber, hält uns ein Spiegelbild vor. Und nicht, um uns fertig zu machen und zu moralisieren, sondern um uns deutlich zu machen, es gibt einen Weg, der herrlich ist, der aber schmal ist, aber der herrlich ist, der großartig ist, der dein Herz erfüllt, der vielleicht nicht alle Wünsche deines Lebens hier erfüllt, deines Fleisches, aber der dich erfüllt, dein Herz erfüllt. Das ist der Weg mit Jesus. Das ist der Weg ganz und gar in Jesus. Und dann geht es den Weg völlig ohne Jesus und dann neigt man als Christ schon auch dazu, zu sagen, ja, da gibt es so halbe Sache. Ein bisschen Welt, ein bisschen auch da ein bisschen mitnehmen und da ein bisschen was machen. Ah ja, das nimmt Gott ja auch nicht so kleinlich. Er ist ein Gott der Liebe, da schaut er schon drüber. Stimmt, Gott ist ein Gott der Liebe und der Gnade und der Vergebung. Aber Gottes Vergebung hat einen Preis. Der Preis ist und war Jesus Christus. Sein wertvollster. Sohn, sein Blut. Und mit dem möchte ich nicht rumspielen. Dafür ist mir das Blut Jesu zu kostbar. Das heißt nicht, dass ich es auch schon getan habe. Gott sei mir gnädig, vergebe mir. Aber ich will mir jeden Tag neu sagen, Herr Jesus, dein Opfertod, dein Sterben, deine Schmerzen, dein Blut sind mir zu kostbar, als zu sagen, ich kokettiere jetzt mit der Welt, mach da ein bisschen mit und das ist doch nicht so schlimm, was soll das? Nein, Jesus, du hast dein Leben ganz für mich, für jeden von euch gegeben. Wie viel mehr will ich mein Leben ganz und gar in die Hände Jesu, in die Hände Gottes des Vaters. Drei Botschaften für uns. In Versen 16 bis 18 heißt es von Jesus, als er zu Saulus sprach, steh auf, stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich zum Diener und Zeugen dessen bestimme, was du gesehen hast, was ich dir noch offenbaren will. Dein Leben, euer Leben, wenn ihr sagt, ihr geht mit Jesus Christus, Jesus in euch, hat primär eine Bestimmung. Eine Bestimmung. Und das heißt nicht, menschlich gesehen, das glücklichste Leben auf Erden zu leben, mit einem vollen Bankkonto, Haus und Garten, glückliche Familie, einmal im Jahr mindestens Urlaub und was weiß ich, was man sich auch als Mensch vielleicht vorstellen kann. Tolle Reisen, und nur Erfolg ansehen, gutes Aussehen, was weiß ich. Das hat Jesus mit keinem Wort hier gesagt. Jesus Christus ist gekommen, um Gott den Vater zu verherrlichen. Er ist gestorben, um uns zu retten, aber nicht, um uns nur von etwas zu erretten, sondern auch für etwas zu erretten. Nämlich zur Herrlichkeit Gottes des Vaters. Und das geschieht vor allem dadurch, dass wir ihm gehorsam sind. Dass wir ihm folgen, seinem Auftrag. Jesus sagt zu Paulus, und das sagt er letztlich auch zu uns, auch an anderen Bibelstellen, du sollst ein Diener und Zeuge sein. Ein Diener und Zeuge. Ich habe dich dazu bestimmt, das zu sagen, was du gesehen hast und noch sehen wirst, was Gott dir persönlich im Leben offenbart hat. Das sollst du, wie Petrus es sagt, zur gelegenen, ungelegenen Zeit, den Menschen sagen. Und ich muss mir selber auch sagen, wir dürfen nicht nur darauf warten zu sagen, der Nachbar kommt, klingelt und sagt, Thomas, kannst du mir bitte sagen, was im Evangelium Matthäus, was weiß ich, drin steht, Kapitel so und so, und wie finde ich es zu Jesus? Das wird seltenst geschehen. Seltenst. Ich sage nicht, dass es gar nicht geschehen kann, aber seltenst. In den meisten Fällen wird es so sein, dass du hingehst, von Jesus erzählst, hoffentlich, von Gott dem Vater, seiner Liebe, vom Evangelium, und die Menschen es erstmal hören. Die meisten werden sich vielleicht sogar lustig drüber machen. Und dann mit auch über dich. Aber dennoch heißt es nicht, der Auftrag ist damit passé. Das heißt es nicht. Wir sollen hingehen. Dazu, sagt Jesus, habe ich dich bestimmt und berufen, dass du hingehst in Boos, in Fellheim, in Kirchdorf, in Heimatingen, Armendingen, Memmingen, wo ihr auch wohnt, in jedem kleinen Dörfchen, dass wir hingehen. Der Pastor kann nicht in jedem Dorf vorstellig werden. Geht nicht. Er wird doch nicht jede deiner Familien besuchen. Geht auch nicht. Er wird doch nicht im Kindergarten überall sein, in der Schule, am Arbeitsplatz, bei den Kunden. Er kann nicht in jeder Lidl-Schlange stehen, in ganz Lidl-Filialen, die es in Deutschland gibt. Da stehen wir, wo Gott uns hinstellt. An dem Parkplatz, wo auch immer. Mich hat es berührt, als ich letztens gelesen habe, da schreibt einer in den USA in so einem Laden, kommt da rein, und da sagt er, da sitzt ein Mann, der hat einen Job, den würde er als den langweiligsten Job überhaupt bezeichnen, den es so gibt, nämlich an der Kasse sitzen, Tüten füllen mit Gegenständen, und die Kasse betätigen. Das ist ätzend. Das ist Tag für Tag, Tag für Tag. Aber er sagt, komischerweise, in diesem Laden, da wollen die meisten Menschen bei dem Mann in der Reihe stehen. Und zwar deshalb, der füllt die Tüten, der singt dabei, hat nette Worte, der strahlt Liebe aus, der ist gut drauf, der begeistert die Leute. Und wenn Leute in der Kasse stehen, in der Reihe, und schlecht drauf sind, motiviert er sie, gut drauf zu sein. Weil er strahlt Freude aus. Dachte ich mir, ja, was strahlen wir denn aus? Sind wir so einladend? Oh, Garagentor hoch, Kinder ins Auto rein, Gottesdienst. Und der Nachbar denkt schon, Rollland runter, will ich gar nicht erst sehen, was die machen. Oder gehe ich mit Begeisterung raus und sage, hey, wir dürfen zu den Rangern. Oder gehen in die Kleingruppe. Oder wir gehen zusammen zum Grillen als Schwester Jesu Christi. Oder wie auch immer, macht das gemeinsam. Oder wir gehen in den Gebetsabend. Natürlich, es gibt solche und solche Ereignisse. Aber mit welcher Motivation gehe ich denn hin? Auch in den Gottesdienst. Gehe ich mit der Liebe zu Jesus hin? Oder Wecker klingelt, naja, klar, es ist Sonntag, stimmt. Ich muss zwar nicht zur Arbeit, aber ich muss heute in den Gottesdienst. Ich bin ja ein Christ. Welche Haltung haben wir? Und ich sage euch, die Leute bekommen es mit. Die bekommen es mit. Deshalb sollen wir nicht etwas vorspielen. Deshalb sollen wir auch nicht irgendwie eine Fassade aufsetzen. Sondern, das wurde mir klar, wir sollen uns, dürfen uns, und das wollen wir auch mit Gottes Gnade, uns jeden Tag vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und sagen, Herr, ich bin noch begeistert, dass ich errettet bin. Ich bin noch voller Freude, dass ich errettet bin. Wann hast du das letzte Mal gesagt, ich sage das nicht so laut, dass keiner erschrickt, Halleluja, Herr Jesus Christus, danke, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich in Ewigkeit bei dir sein darf. Und hast vielleicht sogar einen Freudentanz gemacht von einer Stunde im Bad oder im Keller, damit du niemanden störst. Wann war das letzte Mal? Okay, heute Abend vielleicht. Draußen ist heiß, unten ist kühl im Keller. Da könnt ihr Gott loben und preisen und sagen, danke Herr, ich bin ein Kind Gottes. Was ich uns damit sagen will, wir gewöhnen uns so schnell dran. Aber wisst ihr, es geht hier doch um die Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit. Und wünsche ich das nicht auch meinem Nachbarn, meiner Mutter, wenn sie Jesus nicht kennt, meiner Großmutter, meiner Tante, meiner Nichte, meinem Neffen, meinem Arbeitskollegen? Oder kann ich nur kalt an ihm vorbeigehen und sagen, ja gut, wenn er morgen stirbt, was ist halt. Das kann nicht sein. Dafür ist Jesus doch nicht. Sagen nur die paar. In Babenhaus gibt es viel mehr Menschen. Deshalb ist gekommen, Und wisst ihr, da steht dann, die Augen der Menschen sollen geöffnet werden, Paulus. Und eine Umkehr aus der Finsternis. Und sie sollen befreit werden von der Gewalt des Satans. Wenn wir uns wundern, warum Politiker in Berlin so Schwachsinnsentscheidungen treffen, in München und in Stuttgart und was weiß ich wo immer, ist ja nicht alles schlecht. Aber wenn ich jetzt mal nur Gender als ein Wort nehme und so ein riesen SCH, da muss ich sagen, liebe Leute, warum denn? Aus meiner Sicht nur aus einem Grunde, weil sie unter der Gewalt des Satans sind. Weil sie unter der Gewalt des Satans sind. Und da sagt Jesus, du sollst das Evangelium verkündigen, damit sie aus der Gewalt des Satans rausfinden, aus der Macht der Finsternis rausfinden. Denn Menschen, die in der Gewalt des Satans sind, können ja gar nicht Gottes Gedanken haben. Sie können nicht kluge, weise, vernünftige und Gott wohlgefällige Entscheidungen treffen. Können sie nicht. Denn all das, was sie letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte hatten an Segnungen, dass man alles noch Segnungen, die wir der Christianisierung, wenn man so sagen will, Europas verdanken dürfen. Die ganze Gesetzgebung, die guten Werte, die wir hatten, die guten Gesetze und Gebote. Das waren alles die letzten Ausläufer. Nur haben wir die mehr und mehr durch den Humanismus verdrängt und geben jetzt Satan den Raum und nicht Gott. Deshalb unser Auftrag als Christen aufzustehen und es den Menschen zu sagen. Wenn Gott hier an große Stellen führt, hier an große Stellen. Wenn er es im Kleinen tut, am Arbeitsplatz, Nachbarschaft, am Zaun, am Kindergarten, wo auch immer. Aber sag es den Menschen, sie müssen es hören. Sie hören es nicht um 20 Uhr, auch nicht um 19 Uhr in den Nachrichten. Hören sie nicht. Da kommt jedes Mal der Wetterbericht, das stimmt. Aber es kommt kein Wort Gottes. Da kommt keine gute Botschaft, kommt nicht. Die kommt aus unserem Mund. Und Vers 19 bis 20 sagt dann Saulus, ja, später ja Paulus, daher, König Agrippa, war ich dieser himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Ich war ihr nicht ungehorsam. Und wisst ihr, das ist ein altes Wort. Ich weiß, Gehorsam ist ein Wort, das gefällt den wenigsten Menschen. Das gefällt den wenigsten Menschen. Gehorsam, Befehl und Gehorsam. Ach du Schreck, bin ich froh, dass es keine Verpflichtung mehr gibt, keine Wehrpflicht in Deutschland, würden viele sagen. Aber, was uns schon abhanden gekommen ist, ist auch dieses Bewusstsein, was heißt denn wirklich Gehorsam? Auch Respekt, Achtung dem gegenüber, der mir was zu sagen hat. Und Gehorsam heißt eigentlich, wenn man es vom Wortursprung nimmt, heißt es, G steht oft im Altdeutschen für die Summe dessen, was ich gehört habe. Gehorsam, die Summe dessen, was ich gehört habe. Und was habt ihr gehört? Das Wort Gottes und das, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Und wenn Gott es in dein Herz hineinlegt, und du sagst, was wird denn wirklich heute sein? Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht übermorgen. Ich habe es leider auch schon erlebt, wo ich einen Impuls nicht nachgegeben habe und die Menschen gestorben sind. Und da gibt es keine zweite Chance. Und deshalb, wenn Gott, und Gott kommt es nicht zu Verdammnis, nein, aber seht ihr, ich hoffe, dass das rüberkommt, dass es Gottes Gnade und Güte ist, Gottes Erbarmen zu sagen, es ist ihm nicht egal. Damit soll es auch dir nicht egal sein, wenn Gott dir Impulse gibt und sagt, steh jetzt auf, besuch diese Person, ruf da an. Ich weiß, anrufen macht man ja fast nicht mehr, aber schicke WhatsApp, am besten geh persönlich hin, klingel an der Tür, rede mit dieser Person. Nimm dir Zeit dafür. Das sind Opfer, ja. Aber wenn Gott es vorbereitet und dein Herz hineinlegt, dann sei gehorsam. Denn Paulus sagt, er war dieser himmlischen Erscheinung, diesem Jesus Christus, Gott dem Vater, nicht ungehorsam. Das denke ich, das ist der Unterschied, warum wir zu Beginn der Verkündigung gezögert haben, die Hand zu heben. Denn bei Paulus spüren wir ab, so sehe ich zumindest, er war, denke ich, nahezu in allem gehorsam. Er war gehorsam. Was Gott ihm sagte, das tat er. Egal, was ihn gekostet hat. Und er trat niemals hochmütig auf. Auch als er auf dem Schiffsreise war, nach Rom dann, und Gott ihm sagte, tu das und das nicht, bleib da vor Anker. Kam er hinterher nicht, aha, wusste ich doch gleich, schaut mal ihr Nieten, hätte auf mich gehört. Selbst da hat er noch Erbarmen gehabt und Freundlichkeit. Er hat gesagt, schau Kapitän, jetzt machen wir es so und so. Dann wird keiner von euch ertrinken, weil Gott es mir gesagt hat. Das ist eine Haltung, das sage ich Hut ab. Das ist eine Haltung, so wünscht sich Gott, Kinder, Nachfolger Jesu Christi. Der nächste Punkt, Vers 24 bis 26, eines der schönsten Stellen, denke ich doch, in der Apostelgeschichte. Als er aber dies zur Verantwortung sagte, sagte Festus, also der Statthalter, mit lauter Stimme, da muss ich mal laut werden, da steht mir im Original, im Griechischen steht, mit sehr lauter Stimme. Also das sind wir gar nicht gewohnt, weil wir mehr so säuselmäßig, ich weiß schon. Aber deshalb ab und zu höre ich mir dann auch Predigten an aus den USA. Das brauche ich einfach für meine Seele. denn die gehen aus sich raus, das brauchen die. So richtig die schwarzen Prediger, wenn die da, wow, da muss ich sagen, ich bin da jetzt nicht so, habe nicht die Körpergröße, nicht den Thorax dafür, die Stimme, aber wenn die da mal so von sich gehen und dann wieder rum, ich sagen, das brauche ich manchmal, weil da sage ich mir, da merkst du auch, wenn es von der Liebe Gottes kommt, nicht gespielt. Ja, man kann für so vieles schreien, man kann so für vieles rufen, begeistert sein, für so vieles. Aber für Jesus, wer ist da noch so begeistert und schreit, Halleluja, Lob und Ehre und Dank. Jetzt kommt doch die Gegenseite. Nachdem Paulus von Jesus erzählte und so ergriffen war und schwärmte, ich denke, der hat wirklich König und Statthalter beeindruckt, sagt der Statthalter Festus, jetzt hör mal zu, der schreit richtig laut. Paulus, du hast einen an der Klatsche. Du bist doch verrückt. Das, was du sagst, ist Schwachsinn. So steht's da. Sinnlos Schwachsinn, Paulus. Denk mal nach, die Gelehrsamkeit hat dich doch zum Wahnsinn getrieben. Und dabei hat er alles erzählt, was in den Evangelien später geschrieben wurde, aber vor allem im Alten Testament drin stand, in den Psalmen, in den Propheten. Das wusste der König Agrippa. Und deshalb habe ich vorhin ausgeholt. Der König Agrippa II. Hat doch gewusst, mein Urgroßvater hat das erfüllt, was in den Propheten drin stand mit dem Kindermord auf Bethlehem. Und mit Johannes dem Täufer, der Großvater. Und mit den Verfolgern der Propheten. Das hat er alles gewusst. Und Paulus sagte ihm ja vorher, du bist ein Gelehrter im Jüdischen. Du kennst doch die ganzen Propheten, du kennst doch die Worte. Der Statthalter wusste erstmal, was läuft hier ab, was läuft hier ab? Und der König Agrippa, denke ich, hat schon genickt. Das stimmt, was Paulus sagt, das stimmt. Und auch das mit der Auferstehung, das wurde im alten Bund ja schon verheißen. Das macht ja keinen Sinn. Es muss Auferstehung geben, wenn es von Gott heißt, er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Es macht keinen Sinn, wenn sie tot blieben auf alle Zeiten. Sie müssen auferstehen. Genauso wie Jesus, der Erstling, war dann für alle, die aufstehen sollten. Das macht Sinn. Und deshalb für uns zur Ermutigung, wenn du die Wahrheit Jesu Christi, das Evangelium verkündigst und weitergibst, dann rechne damit. Die Menschen werden sagen, der ist durchgeknallt. Das passt ja ganz und gar nicht ins System. Wo hast du sowas jemals gehört? Schaut doch mal in die sozialen Medien, Facebook, da steht die Wahrheit. Oder in die Bildzeitung am Sonntag, da steht die Wahrheit. Oder in was weiß ich noch, den Kurier oder in die Sportzeitung oder sonst was, da steht die Wahrheit. Von wegen. Das haben Menschen geschrieben. Und ich kann euch nur eins sagen, ich bin ja auch keine 20 mehr. Keine 30. Ach so, genau, ich bin, wie der Einleitung der Markus gesagt hat, so ab 40 denkt man schon langsam, die zweite Lebenshälfte, hast du recht. Und selbst in der Medizin kann ich euch sagen, was heute Wahrheit ist, kann morgen überholt sein. Denn die Kenntnisse nimmt so sehr zu, dass die heute sagen, das, was ich studiert habe vor Jahren, würde man heute sagen, Junge, überholtes Denken, vergiss es. Es ist so. Es ist so. Das Wissen der Juristen von heute, der Historiker von heute, Professor, Doktor, HC, Mult, was weiß ich, der bringt es heute im Fernsehen. Da hast du die Wahrheit gehört. Nächste Woche kommt Doktor, Professor, Doktor. Nein, inzwischen wissen wir, ist es nicht so. Ach ja, das ist die Wahrheit. Nein. Pilatus stand Jesus gegenüber und sagt, was ist die Wahrheit? Er hat nur ein Problem gehabt. Er hätte nicht sagen sollen, was ist die Wahrheit, sondern hätte sagen sollen, wer ist Wahrheit? Und er stand Jesus Christus gegenüber. Der Wahrheit. Denn Jesus konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das kann kein Theologe sagen. Das kann ich nicht von mir behaupten. Das kann keiner behaupten. Die Wahrheit ist allein in Christus Jesus. Allein in Christus Jesus. Und egal, was die Menschen zu dir dann sagen, wenn du von Jesus erzählst, lass dich da nicht irre machen. Auch wenn sie sagen, du bist durchgeknallt, mit Kusche, was weiß ich, Abfall für Psychiatrie. Ich weiß heute noch, als ich studiert habe, war auch so ein Psychiatrieprofessor, der hat dann auch gesagt, weil war ja bekannt, dass es da Christen gab, im Semester sagt er dann auch nur, als er dann, die Christen, das sind die, die aus psychiatrischer Sicht Wahnvorstellungen haben. Wahnvorstellungen. Eigentlich können sie die Psychiatrie. Denn sie haben die Wahnvorstellung, dass sie Sünder seien. Das ist ja Quatsch. Sie haben die Wahnvorstellung, dass es einen Jesus gegeben haben soll, der für sie gestorben ist. Quatsch. Und sie haben die Wahnvorstellung, dass sie mal auferstehen werden. Absoluter Quatsch. Das war die Einschätzung eines Psychiatrieprofessors. Aber Gott sei ihm gnädig. Klar, auch er braucht Jesus Christus. Sage ich nicht, um mich lustig zu machen. Ich meine nur, das ist der Geist der Welt, der tickt ganz anders. Und das ist die Wahrheit in Christus Jesus. Aber schauen wir uns doch mal das ganze Zeug an. Nebenbei möchte ich einen Tipp geben. Wenn ihr mal Zeit und Lust habt und sagt, jetzt habe ich gerade wirklich Zeit, Gott hat keinen anderen Auftrag für mich, dann geht ihr mal auf YouTube und gebt mal ein, ich glaube, Gender heißt es, Elia und was weiß ich, glaube ich, 2016 war das. Da hat ein Journalist, ich war kein Christ, ein Journalist, es geschafft, sich über Gender schlau zu machen, hat diesen Film dann gebracht, dass er ins Fernsehen kam und am nächsten Tag waren alle Gelder in Norwegen für Gender null gestrichen. Norwegen weit. Kein einziger Öre, was weiß ich, was da gibt, Grund. Nichts mehr. Weil der Mann gedacht hat, der hat seinen Verstand eingeschaltet und hat die Leute von Gender gefragt und die Leute von normalen Wissenschaftler gefragt. Ist in den USA rum gewesen, weltweit, hat es zusammengestellt, war sicher viel Aufwand, viel Geld. Aber am nächsten Tag kein Cent mehr dafür. Weil die Wahrheit ans Licht kam. Und die Menschen erkannten, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Gott kann solche Dinge tun. Gott kann solche Dinge tun. Auch in Deutschland. Die Frage ist, haben wir die Hoffnung, fangen wir im Kleinen an, in meiner Familie, ich wiederhole mich, am Arbeitsplatz, wo ich auch bin, zu sagen, ja, Herr, du willst diese Menschen erreichen. Du willst hier Veränderung schenken. Deshalb, lasst euch nicht irre machen. Auch wenn die Menschen behaupten, die Lügen des Teufels seien die Wahrheit, wie gesagt, mit Gender oder Geld macht glücklich. Mich hat es auch so bewegt, mich hat es wirklich bewegt, als ich diese Woche mitbekam, als dann dieser Jan Ulrich doch auf Mallorca, glaube ich, dann festgenommen wurde, dann dachte ich nur ganz kurz, weil, wie gesagt, als ich so am Ende meines Gymnasialzeit war, da war ja die Bäckerrolle im Fernsehen zu sehen, also Bum Bum Bäcker, dann gab es Jan Ulrich später, dann gab es Michael Schumacher und all diese Leute und ein paar andere Sportler. Und dann denke ich so kurz für mich, ich habe nur die Headline gelesen, nicht den Artikel von Jan Ulrich, dachte ich nur, ja, was macht der Teufel, was macht die Welt mit den Menschen? Was macht er mit ihren Talenten? Was macht er mit ihren Ehen? Was macht er mit all dem Vermögen, was sie bekommen, materiell und auch Talente? Der eine gescheiterte Ehen, der andere jetzt in der Psychiatrie, braucht sich getrennt von ihm, der andere im Leichtsinn seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wie auch immer. War ja auch passionierter Fallschirmspringer, der Schumacher. Wie auch immer, Gott hat in vielen Dingen bewahrt. Aber ich will damit nicht sagen, dass ein Christ sich nicht auch verletzen kann. Keine Frage. Was ich damit sagen will, ist, dass die Lüge des Teufels, zu sagen, Geld und Sex und Macht und Ruhm und Ehre und Sport und Ansehen, all das dein Leben erfüllt und dann bist du glücklich und dann wird alles dir zu Füßen liegen und dann wirst du der schönste und herrlichste und großartigste Mensch auf der Welt sein, dass diese Lüge schon zu oft entlarvt wurde, dass sie nicht stimmt. Und trotzdem fallen heute, morgen, übermorgen wieder Menschen drauf rein, weil sie nicht die Botschaft von dir hören und von mir zu sagen, das stimmt, Gott sei ihrer gnädig. Du bist nicht glücklicher, wenn all diese Dinge hast. Du bist es. Vor allem bist du nicht errettet und schon gar nicht in Ewigkeit. Das ist die Botschaft, die Gott durch dich an die Menschen weitergeben will. Und zum Schluss, Vers 29, heißt es, Paulus sagte, ich wünschte vor Gott, es fehle nun wenig oder viel, dass nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin, ausgenommen dieser Fesseln. König Agrippa sagt ja, was mit wenigen Worten, du willst mich jetzt nur zum Christen machen? Also er hat schon nachgedacht, der König Agrippa. Wie er sich letztendlich entschieden hat, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das wünsche ich uns, dass Paulus diese Worte auch in unser Herz hineingehen. Als er mich sagt, ich wünschte, dass all die, die das jetzt hören, so wären wie ich. Das heißt, da möchte ich jetzt dich fragen, jeden Einzelnen, ich sage jetzt keinen Namen, Datenschutz, Grundverordnung, Europa, aber dich, der du heute hier bist und sie, der sie hier sind, haben sie so diese Fülle, diese Freude in Jesus, in deinem Herzen zu sagen, wenn ich durchs Leben gehe, klar, es gibt auch Schattenseiten, keine Frage, aber wenn ich durchs Leben gehe, meine grundsätzliche Haltung, würde ich mir dann wünschen, ich strahle so viel Freude, Leben, Begeisterung, Frieden in Christus aus, dass ich mir wünsche, der andere möchte auch so ein Leben haben wie ich, der Jesus noch nicht kennt. Oder bin ich von meinem Leben so angeödet, angewidert oder gelangweilt oder resigniert und sage, das bringt doch alles nichts. Herr Jesus, komme bald wieder, hol mich am besten heute noch zu dir. Und lethargisch, phlegmatisch, gefrustet. Die Frage, was erfüllt dein Herz? Und egal, ob du 7 oder 70 bist, denn Paulus sagt auch, den Kleinen und den Großen soll es verkünden, den Kleinen und den Großen. Den Menschen mit Ansehen vor der Welt und weniger Ansehen. Den Kleinen und Großen. Und ich möchte gerade, deshalb solidarisiere ich mich heute mit den Senioren, alle 40 aufwärts. Was man hätte, 50 aufwärts. Alle Senioren, lasst euch nicht die Freude an Jesus nehmen. Ich finde es immer so schön, wenn die jungen Menschen zu Jesus Christus finden, sich taufen lassen und begeistert sind. Aber dann sollten wir nicht die sein, die sagen, du wirst auch schon ernüchtert werden. Komm ruhig auf den Boden runter. 2-3 Jahre spätestens, dann bist du auch ein Altwagen. Vergiss es. Nein, wir sollten uns lieber von diesen Menschen anstecken lassen. Denn wenn wir vor Jesus stehen und zu ihm eingehen in die Herrlichkeit, da komme ich dazu, so zu Jesus oder voller Begeisterung. Hey Jesus, am liebsten möchte ich gleich hier abnehmen. Danke, mein Retter und Erlöser. Ich bin nicht in der ewigen Verdammnis. Und all die lieben Geschwister hier und hier. Und wenn sie Jesus noch nicht kennen, dass sie jetzt die Entscheidung für Jesus treffen und sagen, ja, ich will bei Jesus sein. Ich will bei Gott, dem Vater sein, in alle Ewigkeit. Da verdanke ich wem? Jesus, meinem Retter. Und diese Freude, diese Dankbarkeit, dass sie ausstrahlt, dann kann ich auch weiterhin vielleicht nochmal 10 Jahre beten für meinen bisher noch nicht gläubigen Partner. Aber ich weiß, Jesus, du willst ihn, denn gesegnet sind die Kinder der Gerechten. Gesegnet und geheiligt ist dein Partner, sagt das Wort Gottes. Gib nicht auf zu beten für diese Menschen. Gib nicht auf zu beten für den Bürgermeister, für die Pfarrer, für die Verantwortlichen im Stadtrat, für deinen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen. Gib nicht auf, aber such das Angesicht Gottes noch mehr und bring sie vor den Thron Gottes. Denn Jesus will nicht, dass die Menschen verlieren. Er will es nicht. Und deshalb kannst du mit Paulus sagen, ich wünschte am liebsten, all die Menschen hier würden so sein wie ich, weil ich so begeistert bin von Jesus und das wünsche ich ihnen. Nicht ein langweiliges Christenleben, Sonntag, Mittwoch, das war es dann, Sonntag, Mittwoch, das war es dann, Sonntag, Mittwoch, sondern sagen, auch Montag erfüllt vom Heiligen Geist und voll Freude und Begeisterung, auch Dienstag und Donnerstag und auch im Urlaub, wo auch immer Jesus uns erfüllt. Lieber Vater, ich bitte dich um diese Gnade. Ich habe es auch noch nicht gänzlich ergriffen und begriffen, aber ich möchte mich mehr und mehr zusammen mit meinen Geschwistern erfüllen lassen von dem Geist Gottes, von der Liebe Jesu Christi, erfüllen lassen von der Herrlichkeit und ausstrahlen das Evangelium Jesu Christi mit Worten und Taten, das weitergeben, was du uns ins Herz gelegt hast, was du durch den Heiligen Geist vorbereitet hast. Wir wollen gehorsam sein der himmlischen Erscheinung. Wir wollen sagen können, dass wir erfüllt sind von der Freude in Christus, begeistert sein in Jesus, begeistert und erfüllt sein. Und wenn es auch traurige Tage gibt, wenn es auch Schattenseiten gibt, wenn es auch mal Not und Leid gibt, Krankheit, Operation, Nöte, vielleicht irgendwann mal Verfolgung. Herr, das soll aber nicht unsere primäre Freude rauben, erfüllt zu sein von der Liebe Gottes, erfüllt zu sein von der Herrlichkeit in Christus Jesus. Denn dein Wort sagt, dass wir gesegnet sind mit allen Segnungen der Himmelswelt. Gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt. Da spreche ich aus über die Gemeinschaft der Heiligen hier heute Morgen. Auch über den Kindern in den anderen Räumen. Auch sie seien gesegnet mit den Segnungen der Himmelswelt. Und ich bitte hier, Vater, für Ehen, für Alleinstehende, für Singles, für Kranke, für Gebundene, dass sie frei werden, für Blinde, dass sie sehen, für Schwache, dass sie stark werden in Christus. Für Menschen, die keine Hoffnung haben, Vater, dass sie Hoffnung bekommen, neue Hoffnung in Christus. Und dass die, die bisher lahm waren und vielleicht zurückhaltend und schüchtern, vielleicht auch Menschenfurcht hatten, dein Wort zu verkünden, dass sie voll Mut sind, nicht aus sich heraus, sondern aus dem Heiligen Geist, voll Mut und Begeisterung, dich zu verkünden. Und in der Gnade und Liebe Jesu Christi, deine Werke zu tun, zu deiner Ehre. Amen.